Dank an euch beide und natürlich einfach auch danke, Jesus, für das, was du bei der Shirley getan hast. Und wir beten wirklich weiter, dass du, Tina, das genauso erleben kannst, dass der Tag kommt, wo die Ärzte sagen, ja, wissen wir auch nicht, ist halt weg. Danach strecken wir uns echt aus. Und ich bin auch nochmal aus einem anderen Grund echt dankbar so für dieses Zeugnis von der Shirley, weil das einfach super gut heute zu meinem Predigtthema auch passt. Ich möchte ganz gern über einen Punkt unserer Gemeindevision predigen, und da geht es so um diesen Bereich, den wir so in der Vineyard-Bewegung als innen bezeichnen. Also was wir damit meinen, ist einfach so, wie gehen wir innerhalb der Gemeinde miteinander um. So dieses Up and Out nennen wir das immer. Also da geht es um unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung untereinander und unsere Beziehung zu Menschen außerhalb der Gemeinde, die eben Jesus auch nicht kennen. Und wir haben dort in unserer Gemeindevision Folgendes formuliert. Wir haben Sehnsucht nach einer Gemeinde, die nicht zuerst eine Organisation ist, sondern eine Weggemeinschaft, die ihr Leben in verbindlichen, tragfähigen Beziehungen teilt. Und für mich ist dieser Punkt, diese Vision ein echtes Herzensanliegen. Ich meine, die anderen sind auch Herzensanliegen, aber das ist so ein Punkt, der wirklich was mit mir macht. Und das hat auch viel zu tun so mit meiner Lebensgeschichte und wie ich so meinen Zugang zu einfach zu Gemeinde an sich gefunden habe. Ich weiß, ich habe das schon mal irgendwo erzählt in irgendeiner Predigt, aber ja, einfach um euch auch nochmal zu verdeutlichen, warum liegt mir so das am Herzen, möchte ich es heute einfach auch nochmal erzählen. Als ich ins Gymnasium gegangen bin, so also als Teenager, war vor allem so meine, ja so die erste Hälfte meiner Zeit auf der weiterführenden Schule schon relativ stark davon geprägt, dass mich einfach meine Mitschüler, ja, einige haben mich abgelehnt, vielen war ich auch relativ egal, also so im Sinne von, ich bin jetzt nicht dreimal die Woche verprügelt worden, aber es gab schon viele Leute, die auch relativ klar gemacht haben, so, naja, nee, sorry, auf dich haben wir echt keinen Bock. Und so waren diese Schuljahre für mich einfach auch ganz häufig geprägt von so einem Gefühl, eigentlich gehörst du nicht dazu, weil ist nicht cool genug oder was auch immer. Und mit 13 Jahren als Konfirmand habe ich mich dann für Jesus entschieden, habe Jesus kennengelernt. Es war damals so, bei uns in Westdeutschland, man hat sich halt konfirmieren lassen. Meine Familie ist eigentlich so, ja, Glauben steht nicht sehr im Vordergrund, aber sowas wie Jugendweihe gab es nicht. Und das war einfach normal auf dem Dorf, du lässt dich eben konfirmieren. Und für mich war das ein echter Segen, weil ich so in diesem Zuge Jesus kennengelernt habe, eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass es so wirklich ein paar Wochen nach dieser Entscheidung für Jesus war, Ostern. Ich bin zu uns in die Gemeinde gegangen, so einfach die ganz normale Kirchgemeinde, so auf Verstehungsfeier morgens um 6, wie sich das gehört. Und da saßen eben so eine Reihe von Teenagern, so mal hier in Ostdeutschland würde man das die JG nennen, hier aus unserer Gemeinde. Wir hatten das Wort damals nicht, aber das war so im Prinzip die, ja, wir würden hier sagen, in Sachsen, es war die JG. Und es waren so, ja, 16, 17, 18-Jährige, und ich bin da reingekommen und ich hätte mich da im Leben nicht dazu gesetzt. Also erstens, wenn du 13 bist und da sitzen welche, die sind 16, 17, 18, das ist so rein vom Coolness-Faktor, so die Entfernung eher dem Mond, so gefühlt, das setzt du dich nicht einfach mit dazu. Und dann war ich ja eh auch relativ stark so geprägt von Gleichaltrigen, so, nö, hey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und du hast natürlich keinen Bock, dir da eine Abfuhr einzuholen, dich da hinzusetzen, und dann gucken dich Leute an und sagen, was willst du hier? Sitzt du hier nicht falsch? Und dann stand ich so da und guck mich so um und sag, naja, wo setzt du dich jetzt hin? Und dann sagt auf einmal einer so von diesen anderen Jugendlichen, hey, komm doch zu uns, du gehörst doch zu uns. Und ich bin relativ sicher so, derjenige, der weiß das bestimmt nicht mehr, dass der das vor 30 Jahren mal so gesagt hat, hey, aber ich kann dir sagen, ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Moment. Da läuft es mir irgendwie heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich das erzähle. Und in meiner Teenagerzeit war so neben meiner Herkunftsfamilie, ich habe ja wirklich den Segen, eine liebende, eine unterstützende, eine ermutigende Herkunftsfamilie zu haben, bin ich Gott auch super dankbar dafür. Aber neben dieser Herkunftsfamilie war die Gemeinde wirklich der Ort, wo mir Leute vermittelt haben, hey, du bist wertvoll, hey, du musst dir das nicht verdienen, dazu zu gehören, du musst nicht irgendwas leisten, damit du dazugehören darfst. Und ich habe manchmal so den Verdacht, dass, glaube ich, so coole Leute sich gar nicht immer so vorstellen können, was es für uncoole Leute bedeutet, oder uncoole Leute in ihrer Selbstwahrnehmung, was es für uncoole Leute bedeutet, wenn sie von den coolen Leuten gesagt kriegen, hey, du gehörst dazu. Und das war so für mich ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, hey, wenn das Gemeinde ist, dann will ich mich einfach dafür investieren, dass Menschen auf diese Art und Weise Gemeinde erleben können. Und eben deswegen ist mir dieser Punkt in unserer Vision ein ganz besonderes Anliegen zu sagen, wir sind nicht eine Organisation, die halt irgendwie erbauliche Veranstaltungen auf die Beine stellt oder so. Das ist auch schön, wenn wir das machen, aber wir sind zuallererst mal eine Weggemeinschaft von Leuten, die wirklich ihr Leben teilen in allem, was toll ist und in allem, was herausfordernd ist. Und insofern, genau, hat mich das einfach sehr gefreut, dieses Zeugnis von der Shirley und auch das, was du mit erzählt hast, Tina, einfach zu sagen, hey, wir hatten eine Situation, da war es echt herausfordernd und ich habe das erlebt. Es gab Menschen in der Gemeinde, die haben wirklich geguckt, was können wir machen, um dir da zu helfen. Bei dir war ja ein bisschen die Herausforderung, du hättest wahrscheinlich eine Woche im Krankenhaus sein müssen. Was machst du eine Woche im Krankenhaus als alleinerziehende Mutter, wenn du zwei kleine Kinder hast? Und es haben sich einfach echt Leute aus der Gemeinde gefunden, die gesagt haben, hey, wir kommen zu dir nach Hause, wir übernachten bei dir zu Hause, gucken, dass die Kinder in die Schule kommen, in den Kindergarten, damit du dir einfach keine Platte machen musst in der Zeit, in der du im Krankenhaus bist. Und es gibt wirklich einige Beispiele dafür, wo ich mich total freue in unserer Gemeinde, wo Menschen das wirklich so erleben. Und leider muss ich sagen, es gibt auch immer wieder mal Beispiele, wo das nicht ganz so gut geklappt hat. Ich habe vor der Sommerpause eine E-Mail bekommen, die mich sehr bewegt hat. Ich möchte die einfach mal so in anonymisierter Form einen Auszug lesen aus dieser E-Mail. Da hat jemand geschrieben: Wir sind seit mehreren Monaten ungefähr alle zwei Wochen in die Vineyard gegangen. Nun sind wir am letzten Sonntag niedergeschlagen nach Hause gefahren und haben uns gefragt, ob das wirklich unsere Gemeinde ist. Leider haben uns nur wenige so richtig willkommen geheißen. Den Lobpreis finde ich gut, auch die Kinderarbeit und das gemeinsame Mittagessen sind klasse. Aber ich möchte euch ermutigen, jeden Sonntag bereit zu sein, neue nicht nur am Anfang von vorne willkommen zu heißen und mit ihnen gemeinsam zu Mittag zu essen. Das haben wir leider nur von Tine und Tobias so richtig erfahren, um das einfach auch zu würdigen. Und außer ihnen haben wir wirklich kaum Leute kennengelernt in der Zeit, in der wir da waren. Wir werden uns wahrscheinlich eine andere Gemeinde suchen. Und eben das Jahr hat mich bewegt und ich habe das dann so in verschiedenen kleineren Kreisen erzählt von dieser E-Mail und habe dann wiederum eine E-Mail gekriegt von einer Person, die schon wirklich seit Jahren in der Gemeinde ist und auch das mit Erlaubnis lese ich in einem anonymisierten Auszug vor. Uns wurde bewusst, wie oft und wie sehr sich alles rund um den Gottesdienst in gewohnten und ausgetretenen Pfaden bewegt. Soll heißen, wie sich eben die Bekanntenkreise zum Gottesdienst formieren, wie Gespräche in den üblichen Gesprächsrunden stattfinden und sich häufig ähnliche Tischgemeinschaften zu Mahl und Zeit finden, etc. Alles in allem viel und fällt es uns auch nach den Jahren, die wir schon in der Gemeinde sind, bisweilen schwer, da einen Anschluss zu finden. Und leider eben ist es so, neben den ganz vielen tollen Beispielen, dass es im Laufe der Jahre eben auch immer wieder Beispiele gab von Leuten, die gesagt haben, hey, eigentlich finde ich die Gemeinde total toll, aber ich bin jetzt seit ein paar Monaten da und habe irgendwie so das Gefühl, ich lerne echt irgendwie einfach keinen kennen und ich gehe mir jetzt nach was anderem umgucken. Und ich merke einfach, das löst bei mir echt so eine totale Betroffenheit aus. Und gar nicht, weil ich jetzt zuallererst denke, so, was hätten die mitarbeiten können, was hätten die vielleicht gespendet oder so, das ist gar nicht der springende Punkt. Sondern zuallererst mal geht es mir echt darum, dass ich sage, so, hey, ich habe Gemeinde als so einen Schatz erlebt, dieses Miteinander, das Füreinander-Dasein, das einfach zu sagen, hey, du musst nicht erst sonst was an Vorleistung bringen, damit du dazugehören darfst. Und es ist mir einfach echt ein Herzensanliegen, dass ich denke, hey, ich würde mir so wünschen, in der Gemeinde, in der ich bin, dass Leute, die kommen, das einfach auch ähnlich erleben können. Und wie das immer so ist, wenn einen ein Thema sehr bewegt, ist man ja auch relativ offen dafür, so zu empfinden, dass Gott das jetzt auch wirklich auf die Agenda setzt. Aber mir geht es jetzt gerade wirklich so, dass ich auch denke, ja, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, da einfach heute Morgen auch über dieses Thema zu sprechen, über das Miteinander in unserer Gemeinde. Und ich möchte ganz gern, bevor ich da thematisch einsteige, drei so Disclaimer loswerden. Und so meine herzliche Bitte an euch ist, dass ihr bei allem, was jetzt im Weiteren kommt, das immer auch so ein Stück im Hinterkopf mitdenkt, weil wirklich alles drei da auch wirklich wichtig ist zum Verständnis. Das Erste, was mir wirklich wichtig ist, habe ich auch schon gesagt, wir haben bei uns in der Gemeinde echt auch diese Beispiele, wo Leute das ganz toll erlebt haben. Ich weiß, wir haben viele Leute in der Gemeinde, die sind echt engagiert in dem Bereich. Denen ist es wirklich ein Herzensanliegen, auf Leute zuzugehen. Also mir geht es heute gar nicht darum, hier den Rundumschlag zu machen und auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ist doch alles scheiße hier, sondern ich will uns einfach für ein paar Sachen gern sensibilisieren. Wohlwissend, dass ganz vieles toll ist und dass es aber offensichtlich manchmal halt auch so ist, dass Dinge schief gehen, ohne dass es irgendjemand in böser Absicht so beschließt oder irgendwie was in der Art. Das Zweite, was mir wichtig ist, mir ist durchaus bewusst, dass manchmal Leute in die Gemeinde kommen, ja, sag ich mal, die auch etwas unrealistische Ansprüche haben, was sie jetzt von der Gemeinde erwarten, oder die es einem vielleicht auch aus irgendeinem Grund gar nicht so einfach machen, irgendwie an sie ranzukommen. Und ich habe schon ein paar Situationen erlebt, wo mir Leute so ein Feedback gegeben haben, so, ja, ich wäre ja gern geblieben, aber na, die Gemeinde ist ja nicht auf mich zugegangen, und wo ich dann so aus konkreten Gründen gedacht habe, so, also ich finde, da hatte die Gemeinde jetzt eigentlich auch kaum eine Chance, wirklich das zu erfüllen, was du dir eigentlich von uns gewünscht hast. Also ich weiß auch, dass es sowas gibt. Und das Dritte schließlich ist, ich bin mir auch sehr wohl bewusst, dass die allermeisten von uns viel zu tun haben. Also insofern schon mal zur Beruhigung, die Pointe des Ganzen wird nicht sein, hey, jetzt müssen wir uns aber bitte alle mehr anstrengen. Und es ist deswegen auch gar nicht mein Ziel, hier irgendwie Druck aufzubauen und schlechtes Gewissen zu machen, auf das es hier hoffentlich alle den Hintern hochkriegen. Genau, also auch da glaube ich, es muss eine andere Lösung geben, als strengt euch jetzt gefälligst mal mehr an. Und ich möchte ganz gern da so in zwei Schritten daran gehen. Im ersten Schritt will ich einfach mal so ein bisschen umreißen, was eigentlich der Maßstab ist im Neuen Testament, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Also worum geht's eigentlich? Was wünscht sich denn Gott von uns in der Gemeinde? Und im zweiten Schritt geht es mir dann darum, wie wir da jetzt konkret rangehen können in einer Gemeindesituation, wo wir einfach ganz viele Leute haben, die ja tatsächlich viel zu tun haben und die jetzt nicht sagen, naja, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, gib mir doch eine gute Idee und dann läuft das alles wie von allein. Also wie gehen wir da jetzt gut damit um? Ja, und damit eben steige ich ins Inhaltliche ein. Meine erste Frage, die mich bewegt hat in der Vorbereitung, ist, was wünscht sich Gott eigentlich von uns? Was ist der Maßstab, wie wir nach dem Neuen Testament miteinander umgehen sollen? Und jetzt habe ich vorher gesagt, mir geht es gar nicht darum, irgendwie Druck aufzubauen oder schlechtes Gewissen zu machen oder so, aber wenn man so das Neue Testament durchguckt, muss man trotzdem erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das Neue Testament da eine ganz schön hohe Messlatte dafür hängt, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Und das ist auch was, das zieht sich wirklich durch das gesamte Neue Testament durch. Jesus hat dazu gesprochen, wie wir miteinander umgehen sollen. Die Apostelgeschichte schreibt was darüber, wie das in der Urgemeinde war. Paulus hat darüber geschrieben, Petrus hat darüber geschrieben, Johannes hat in seinen Briefen darüber geschrieben. Es scheint wirklich ein zentrales Thema zu sein. Und wie gesagt, die Messlatte hängt ganz schön hoch. Das muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Ich habe überlegt, von welcher dieser vielen Stellen, die es tatsächlich gibt zum Miteinander in der Gemeinde, ja, welche wähle ich da aus? Ich habe mich entschieden für Römer 12. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du das gerne mal aufschlagen. Römer 12. Und ich fange mal an mit den Versen 1 und 2. Und da schreibt Paulus: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und Paulus führt dann so in den folgenden Versen konkret einige von diesen Dingen aus, die Gott von uns will. Und er schreibt über Dinge wie Geistesgaben oder über Feindesliebe oder über Heiligung. Alles total gute, wichtige Sachen. Für meine Predigt heute habe ich einfach mal so die Verse rausgezogen aus dem Abschnitt, wo es wirklich um dieses Miteinander unter uns Christen geht. Und ich fange an bei Vers 9 und lese da so ein paar Auszüge draus. Und da schreibt Paulus, täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Das ist irgendwie tröstlich, dass es denen damals auch schon so ging. Genau. Ich möchte ganz gern ein bisschen näher an diesen Vers 10 hingucken. Da schreibt der Paulus, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung. Wenn man diesen Vers dort wörtlich übersetzt, also den Urtext, den griechischen, dann steht dort eigentlich, liebt euch brüderlich wie in einer Familie. Liebt euch brüderlich oder geschwisterlich wie in einer Familie. Und dieses Bild von Familie ist ja so eins der ganz zentralen Bilder auch im Neuen Testament. Paulus schreibt im Galaterbrief 4, Gott sandte seinen Sohn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Und ich denke, das wissen die meisten von euch, das Wort für lieber Vater ist aber, das dort steht. Und ich meine, wer sagt heutzutage schon zu seinem Vater, lieber Vater? Also eigentlich bedeutet, das ist so das Wort, das Kinder zu ihrem Vater sagen, wenn sie wirklich ein gutes Verhältnis haben. Also Papa oder Vati oder was auch immer ja bei euch zu Hause üblich war, das ist eigentlich das Wort, das dort steht. So richtig vertraut, liebevoll, enge Beziehung. Und Jesus sagt in Markus 3, 35, auch eine spannende Stelle, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und dieses Bild, dieser Anspruch davon, dass Christen untereinander und insbesondere auch in der Gemeinde Familie sein sollen, das ist aus mehreren Gründen eigentlich echt ein richtig krasses Bild, ein richtig krasser Anspruch, der damit verbunden ist. Ein Grund dafür ist, dass Familie immer auch was mit Identität zu tun hat. Und das war in der Antike noch viel mehr der Fall, als es heute ist. Ich meine, wenn du heute auf einer Party irgendjemanden kennenlernst, den du noch nie getroffen hast, dann sind so typische Smalltalk-Fragen, über die man sich unterhält, so, hey, was machst du beruflich, wo wohnst du, was hast du für Hobbys, bist du verheiratet, hast du Kinder? Das sind so die Smalltalk-Fragen. Und das sind so die Dinge, mit denen wir die Identität von jemandem umreißen, den wir so kennenlernen. In der Antike war die zentrale Frage, wenn du jemanden kennengelernt hast, hey, aus welcher Familie kommst du? Was macht dein Vater beruflich? Wo wohnt deine Familie? Unabhängig davon, wo du jetzt gerade wohnst, was du jetzt gerade eben machst. Wir sehen das mal an einer Stelle bei Jesus, als die Leute sich über ihn gewundert haben, was Jesus so alles macht. Und je nach Evangelium, ja, an einer Stelle heißt es auch, sie haben sich, wahrscheinlich war es beides, manche haben sich gewundert und gestaunt, manche haben sich aufgeregt über Jesus. Aber das Statement, das die Leute dort gemacht haben, war Matthäus 13, weshalb kann Jesus solche Wunder tun? Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Und das ist schon irgendwie spannend, das würde ja heute, es haben sich schon manchmal Leute über mich gewundert oder haben sich über mich aufgeregt, aber bisher habe ich noch nie jemanden sagen hören, warum macht er sowas? Er ist doch nur der Sohn eines Ingenieurs oder was auch immer dein Vater ist. Das ist für uns gar keine Kategorie mehr. Und was ich damit sagen will, ist, wenn das Neue Testament davon redet, dass wir Christen und vor allem wir in der Gemeinde Familie sein sollen, dann hat es ganz, ganz stark damit was zu tun mit der Frage, womit identifizierst du dich? Na, Gemeinde, das soll eine Gruppe von Menschen sein nach dem Neuen Testament, wo du sagst, hey, das sind meine Leute, das ist so der Ort, wo ich hingehöre, das ist mein Zuhause, mit denen identifiziere ich mich. Das ist so eine Komponente, die ganz stark mitschwingt, wenn das Neue Testament von Gemeinde als Familie spricht. Und wohlgemerkt, das ist jetzt überhaupt keine Aufforderung, dass wir uns von unserer Herkunftsfamilie abwenden sollen. Und mir auch ganz wichtig, das bedeutet gar nicht, wenn wir sagen, hey, meine Gemeinde, das ist der Ort, wo meine Leute sind und da gehöre ich hin und so. Das ist auch überhaupt keine Abwertung oder eine Abschottung gegenüber anderen Gemeinden. Also vergleich das mit deiner Herkunftsfamilie. Du kannst deine Familie total super finden und trotzdem gern was mit anderen Familien machen und trotzdem sagen, hey, ich finde andere Familien auch toll, ist halt nicht meine Familie. Ja, es gibt Familien, die bauen zusammen Häuser und all solche Sachen. Also zu sagen, das ist meine Gruppe, mit der ich mich identifiziere, heißt gar nicht, wir werten das andere ab oder wir schotten uns ab gegen die oder irgendwie sowas. Aber womit identifiziere ich mich? Das ist so eine ganz starke Komponente, wenn es um Familie geht im Neuen Testament, in dieser Zeit der Antike. Ein zweiter Grund, warum Gemeinde als Familie ja, mit einem ganz schön krassen Anspruch einhergeht, das können wir heute wieder sehr gut nachvollziehen. Familie, das geht ja auch immer so ein ganzes Stück weit mit Verpflichtung einher. Also Menschen, die zu deiner Familie gehören, ja, also denen bist du auch irgendwo verpflichtet. Blut ist dicker als Wasser. Und das ist eigentlich ein Anspruch, den das Neue Testament auch für die Gemeinde erhebt. Paulus schreibt im Römerbrief 13, ein Kapitel weiter, bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Also Paulus sagt, es ist gar nicht die Frage, ob du das gerade einsiehst, ob du Lust hast oder so, das ist eine Schuldigkeit, die du hast, dass du den Menschen in deiner Gemeinde Liebe erweist. Und hier in unserer Textstelle in Römer 12 konkretisiert das Paulus ja auch so ein bisschen. Er nennt dort Aspekte von dem, wo er sagt, hey, das bist du den Leuten einfach schuldig in deiner Gemeinde. Er sagt, wenn andere in Not geraten, steht ihnen bei, seid gastfreundlich, sind andere Menschen traurig, dann begleitet sie, lebt in Frieden miteinander, wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind, erweist euch gegenseitig Achtung. Hey, Paulus sagt, hey, das schuldest du den Menschen in deiner Gemeinde. Und ich möchte noch kurz auf dieses Thema eingehen, Achtung erweisen, von dem Paulus schreibt. Das kann man ja Verschiedenes darunter deuten. Also Achtung erweisen kann ja bedeuten, irgendwie ich erweise einen besonderen Respekt, wenn jemand was Großes geleistet hat oder wenn jemand irgendwie ein ganz wichtiges Amt inne hat oder so. Das ist eine Form, Achtung zu erweisen. Und ich denke, im gesunden Rahmen ist das auch neutestamentlich zu sagen, hey, ich würdige das, wenn Leute wirklich was Tolles gemacht haben, oder ich habe auch eine gesunde Achtung davor, wenn Leute irgendwie Verantwortung innehaben oder Dinge in der Art. Aber was mir wichtig ist hier an dem Punkt, denke ich, das hat hier auch ganz stark was damit zu tun mit Achtsamkeit. Also Achtung erweisen in der Gemeinde hat ganz viel zu tun mit Achtsamkeit. Und Achtsamkeit wird vor allem mal sichtbar so in den kleinen und alltäglichen Dingen, nicht indem einmal im Jahr auf der Gemeindeversammlung, wenn man ganz besonders würdigt, dass jemand was ganz, ganz Tolles gemacht hat, so sehr das auch gut ist. Was heißt Achtsamkeit im Kleinen? Achtsamkeit kann zum Beispiel bedeuten, wenn ich mich über irgendwas ärgere, was jemand anders gemacht hat und ich gehe zu ihm hin, achte ich darauf, dass das, was ich ihm sage, maßvoll ist, dass es sachlich ist, dass es konstruktiv ist, oder ballere ich ihm halt was vor den Latz? Das ist Achtsamkeit. Oder bin ich bereit, Tratsch zu vermeiden in der Gemeinde? Man kann das ganz wunderbar geistig verbrämen. Du, ich erzähle dir, das ist nur fürs Gebet, aber hast du schon gehört? Oh, die haben ja in ihrer Ehe Herausforderungen. Wie geht's mir, wenn ich irgendwelche Gerüchte höre? Gehe ich zu jemand hin und sage, ich frage erst mal nach, stimmt das wirklich? Oder trage ich es halt mal nur fürs Gebet weiter? Und das betrifft auch so dieses ganze Thema, wie rede ich hintenrum über andere in der Gemeinde? Ich finde immer, es gibt einen ziemlich guten Maßstab dafür, was man hintenrum sagen sollte und was man nicht sagen sollte. Ich stelle mir immer die Frage, wäre ich bereit, das der anderen Person ins Gesicht zu sagen, was ich gerade eben hintenrum sage, vielleicht in einer schonenderen Form, aber wäre ich grundsätzlich bereit, es ins Gesicht zu sagen? Und wenn ich merke, nee, eigentlich wäre ich dazu nicht bereit, dann finde ich, das ist ein Anlass, das wirklich gründlich zu prüfen, ob ich es vielleicht auch hintenrum einfach gar nicht sagen sollte. Also wie reden wir hintenrum über Leute? Achtsamkeit sind auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, grüße ich Leute bewusst, die neu in der Gemeinde sind oder die vielleicht noch wenig vernetzt sind, verabschiede ich mich bewusst von denen? lade ich solche Leute mal ganz bewusst ein bei Mahl und Zeit um unseren Tisch. Hey, magst du dich mal mit bei uns dazusetzen? Und eben, wie gesagt, es gibt manche Leute, für die ist es eine Kleinigkeit, die haben das nach 10 Minuten vergessen. Und es gibt Leute wie mich, die waren in Situationen, wo du dich nach 30 Jahren noch daran erinnerst, dass jemand einfach mal gesagt hat, hey, magst du dich nicht dazusetzen? Wenn dann jemand dabei sitzt, haben wir das so ein bisschen auf dem Schirm zu sagen, hey, was könnte ein Gesprächsthema sein, das uns irgendwie alle mit reinnimmt, auch den, der jetzt damit am Tisch sitzt. Das sind alles so Kleinigkeiten, an denen sich Achtsamkeit festmacht. Also kurzum, was dieses Bild von Familie auch so mit beinhaltet, ist, dass wir eigentlich eine Schuldigkeit haben, andere so zu behandeln in der Gemeinde, wie wir uns wünschen würden, behandelt zu werden, wenn wir in der gleichen Situation wären. Und das heißt für mich, wenn ich jemanden sehe, ich versuche mich einfach reinzuversetzen, wo steckt der gerade, was könnte dem helfen? Und ja, ich will ihn versuchen, so zu behandeln, wie ich behandelt werden will, wenn ich in Not bin oder wenn ich traurig bin, wenn ich irgendwo neu hinkomme und keinen Menschen kenne oder wenn ich mal wirklich Mist gebaut habe, wie würde ich mir wünschen, dass Menschen mit mir umgehen, wenn ich mal Mist gebaut habe oder wenn ich einsam bin oder wenn ich Sorgen habe. Oder auch genauso, wenn irgendwie echt was ist, worüber ich mich freue. Es ist unglaublich bitter, wenn was ganz Tolles in deinem Leben passiert und du hast das Empfinden, hey, es ist einfach keiner da, der sich mit mir freut. Das kann für dich das tollste Erlebnis ruinieren. Wie würde ich mir wünschen, dass Menschen mit mir umgehen, wenn was ganz, ganz Tolles in meinem Leben passiert? Am Rande bemerkt ist eben dieses ganze Thema, was sind wir uns da auch schuldig am Umgang miteinander, einer der Hauptgründe, warum wir Hauskreise haben in der Gemeinde, ist nicht der einzige Grund, aber einer der Hauptgründe, nicht etwa, weil wir ja sonst alle nichts zu tun haben, sondern weil uns das einfach helfen soll, sicherzustellen, dass irgendwie keiner allein gelassen ist. Ich habe mal eine Situation erlebt in meiner ganz alten Gemeinde. Da war jemand im Krankenhaus, weil irgendwas passiert ist, der hatte einen Unfall und der war 2 Wochen im Krankenhaus und das hat einfach auf gut Deutsch gesagt keine Sau mitgekriegt. Und ich habe einfach gedacht, hey, das darf eigentlich nicht passieren. Wir waren auch eine relativ kleine Gemeinde, wo eigentlich jeder jeden kennt. Und für mich ist immer so Hauskreis, es ist so ein, diese eine Runde, wo ich sage, hey, da müssen das Leute eigentlich mitkriegen, wenn sowas passiert oder andere Dinge in deinem Leben los sind. Und ich erlebe das immer mal wieder so, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, dass Leute dann sagen so, naja, ich brauche eigentlich keinen Hauskreis, ich habe Leute, so ich mit denen halte ich schon den Kontakt und ich bin eigentlich ganz gut versorgt. Und das finde ich erstmal super, dass es den Leuten so geht und das sage ich ganz ohne Sarkasmus, es ist doch super, wenn die Leute so ihre Kreise haben. Aber so aus Sicht der Gemeinde ist halt für mich auch immer so ein bisschen die Frage, wo ist die Anlaufstelle, wo irgendwelche Leute, die neu in die Gemeinde kommen, auch so einen Kreis finden können oder wo Leute, die vielleicht nicht so gut vernetzt sind, sowas finden können. Vorher in der E-Mail hat jemand geschrieben, wir sind seit Jahren in der Gemeinde und haben festgestellt, wir waren in einer Situation, da war es echt schwer, irgendwo beziehungsmäßig anzukommen. Und mir ist sehr bewusst, dass es gerade auch für junge Familien eine echte Herausforderung ist, so diesen klassischen Hauskreis wahrzunehmen, wo du halt unter der Woche abends dich irgendwie triffst. Und wenn du halt kleine Kinder zu Hause hast, das ist eine Herausforderung, ist mir völlig klar. Ich habe auch keine perfekte Lösung dafür. Aber so mein Wunsch wäre, jetzt mal ganz unabhängig von den jungen Familien, dass wir einfach, wenn wir über solche Dinge nachdenken, so Hauskreise oder Mahl und Zeit oder was auch immer, dass wir uns eben nicht nur so die Frage stellen, naja, was habe ich denn davon, wenn ich da hingehe, brauche ich das überhaupt? Sondern dass uns da immer auch so ein bisschen die Frage bewegt, was ist in meinen Möglichkeiten, dort einfach für andere zum Segen zu sein, für den anderen das Gegenüber zu sein, vielleicht den anderen ein Stück weit reinzunehmen in mein tolles Beziehungsnetzwerk, wo es ja super ist, dass du das hast und so weiter und so fort. Und dieser Aspekt von Familie, diese Schuldigkeit füreinander da zu sein, das ist ein ganz schön krasser Anspruch, gerade wenn man viel zu tun hat und viel im Leben los ist und lalala. Aber es ist ein Anspruch, den das Neue Testament an die Gemeinde hat. Und es gibt schließlich nochmal einen dritten Punkt, da gehe ich ein bisschen kürzer drauf ein. Gemeinde als Familie, das ist auch insofern ein krasser Anspruch, weil aus Sicht des Neuen Testaments jeder die Möglichkeit hat, zu dieser Familie dazuzugehören. Ich meine, eigentlich so im Natürlichen ist ja Familie gerade dadurch definiert, dass du sagst, naja, da gehört eben nicht jeder dazu, sondern das ist ja meine Familie. Das ist ein definierter Kreis von Menschen. Und manchmal heiratet jemand ein und so, und das ist auch super, aber da kann nicht einfach jeder dazukommen und sagen, hey, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehöre zu eurer Familie dazu. Paulus schreibt im Galaterbrief Vers 3, ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und Jesus nennt euch und uns und mich und dich Brüdern und Schwestern. Wir sind alle Teil dieser Familie. Und wenn wir jetzt so lesen bei Paulus, naja, das macht ja keinen Unterschied, ob Männer oder Frauen oder Juden oder Nichtjuden, dann sind wir heute so ein bisschen geprägt, dass wir sagen, ja, nein, klar macht das keinen Unterschied, sagt uns nicht das Grundgesetz, dass alle Menschen gleich sind und so weiter. Für die Menschen in der Antike war das, was? Ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, es gibt keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien. Hast du sie noch alle? Also das war revolutionär. Und ich denke auch für uns heute, auch wenn wir diese Kategorien für uns nicht mehr die Rolle spielen und wir Gott sei Dank keine Sklaven haben bei uns und all diese Dinge. Aber ich glaube, was uns das sagt, diese Stelle, hey, wenn Leute in die Gemeinde kommen, da gibt's nicht die Coolen und die Uncoolen und da gibt's nicht die Erfolgreichen und die Gescheiterten, da gibt's nicht die Begabten und die Unbegabten oder die Sympathischen und die Nervigen oder die da oben und die da unten, sondern es gibt einfach Brüder und Schwestern in Jesus. Und alle, die da zur Tür reinkommen und für sich entschieden haben, ich möchte Teil dieser Familie sein, haben den Anspruch, zu dieser Gruppe zu gehören, von der du sagst, hey, das sind meine Leute, da gehöre ich dazu. Und sie haben auch einen Anspruch darauf, dass wir ihnen mit echter Zuneigung begegnen, dass wir ihnen Achtung erweisen, dass wir mit Achtsamkeit mit ihnen umgehen. Und auch das ist ein krasser Anspruch, den das Neue Testament dort an uns hat. Also um das Ganze zusammenzufassen, was ist denn jetzt eigentlich die Messlatte des Neuen Testamentes für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde? Und die Messlatte ist nicht weniger, als dass wir Menschen einen Geschmack dafür geben sollen, wie das kommende Miteinander aussehen wird in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind, dass wir der Kanal sein sollen, auf dem Reich Gottes in diese Welt reinbricht, wo Leute den Geschmack dafür bekommen, wie geht Gott mit uns um, mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung. Das sind Dinge, die wir verkörpern sollen. Und deswegen sagt Paulus auch in unserer Stelle in Römer 12, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das ist die Idee dabei zu sagen, hey, wenn wir Gemeinde leben, das soll gerade nicht so sein, wie es in der Welt ist. Es soll gerade nicht so sein, dass die Coolen halt die sind, die super unterwegs sind und die Uncoolen, die haben halt Pech gehabt. Und all diese Dinge. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Ja, und jetzt habe ich vorher gesagt, hey, es geht jetzt wirklich nicht darum, irgendwie hier Druck aufzubauen und so. Also wie würde der Olaf sagen, no stress, no press, God bless. Jetzt stehst du vielleicht da und sagst, ja super, aber ich habe irgendwie einen Job und ich habe kleine Kinder und ich habe irgendwie schon 3 Dienste in der Gemeinde und so ganz ab und zu würde ich auch noch mal gerne ein kleines Hobby pflegen wollen. Und jetzt. Und die gute Nachricht ist, ich habe das vorher schon mal gesagt, sich einfach mehr anstrengen ist nicht die Antwort. Aus einem ganz einfachen Grund. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Jesus redet hier von geistlicher Frucht. Also natürlich kannst du eine ganze Menge tun, eine Menge Schlechtes, aber auch eine ganze Menge Gutes, auch ohne Jesus, das ist gar keine Frage. Aber wenn es um die Dinge geht, die wirklich geistliche Frucht sind, können wir das nicht ohne Jesus tun. Und wenn Gemeinde wirklich dieser Vorgeschmack auf den Himmel sein soll, wenn Gemeinde dieses Gefäß sein soll, wo Menschen Reich Gottes erleben, dann ist es einfach was wir nicht aus unseren menschlichen Möglichkeiten produzieren können. Es geht um geistliche Frucht. Und Jesus sagt hier, wir sollen in ihm sein, dann werden wir Frucht bringen. Da ist es für mich eine echte Ermutigung in diesem ganzen Zusammenhang, wenn ich mir so das Leben von Jesus angucke, weil Jesus für mich echt auch ein tolles Vorbild ist, was so das ganze Thema Work-Life-Balance angeht, um mal das neudeutsche Wort in den Mund zu nehmen. Also wir sehen bei Jesus, dass er auf der einen Seite immer wieder ganz bewusst die Einsamkeit gesucht hat, dass er Zeit mit Gott gesucht hat, Wir erleben Gelegenheiten, wo die Bibel erzählt, hey, da waren ganz viele Leute, die Jesus sehen wollen, die waren krank und die hatten Not. Und Jesus hat sich zurückgezogen irgendwo in die Einsamkeit und hat gebetet. Oder Jesus hat Zeit mit Freunden verbracht und hat gesagt, ich bin jetzt mal echt für meine Freunde da und nicht für alle Welt und ihre Nöte. Also das ist die eine Seite. Jesus war da ziemlich schmerzfrei, Leute stehen zu lassen, wenn er einfach gemerkt hat, es ist jetzt dran und das geht woanders hin. Aber andererseits sehen wir auch, dass Jesus sich wieder und wieder und wieder Zeit genommen hat für Menschen, die echt verachtet waren, für Außenseiter, für Leute, mit denen echt niemand was zu tun haben wollte. Wir erleben immer wieder, dass Jesus bereit war, sich wirklich unterbrechen zu lassen von Leuten, die eine Not hatten. Ja, einmal haben sie sogar das Dach abgedeckt von dem Haus, in dem Jesus war, und haben da irgendwie am Seil einen Gelähmten runtergelassen, damit Jesus für ihn betet. Ich meine, stell dir das mal vor, du bist gerade irgendwo, hast einen Termin und dann reißen die oben das Dach weg und Jesus hat sich dort unterbrechen und stören lassen. Und ich denke, so die Strategie von Jesus, wenn man das überhaupt so nennen will, ich setze es in Anführungszeichen, die benennt er selber in Johannes 5. Er sagt dort, er spricht von sich selber als dem Sohn. Er sagt, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum Jesus diese Balance hingekriegt hat, auf der einen Seite wirklich immer wieder für die Menschen da zu sein, immer wieder auch wirklich diese Frucht zu bringen und auf der anderen Seite aber auch es hinzukriegen, nicht irgendwie krachen zu gehen, nicht irgendwie Dinge aus eigener Kraft zu stemmen und dann irgendwie selber vor die Hunde zu gehen dabei. Auch zu wissen, was ist jetzt dran für mich. Ich finde das so eine spannende Stelle hier, wie die Bibel es erzählt, hier diese Geschichte am Teich Bethesda, wo da, also das, ich versuche es kurz zu machen, ja, wo also ganz viele Leute irgendwie um diesen Teich rumlagern, weil es eben diese Legende gibt, oder diese Geschichte halt, dass sich irgendwie einmal in weiten Abständen bewegt sich das Wasser und der Kranke, der zuerst das Wasser berührt, der wird geheilt, was auch immer da jetzt dahinter steckt. Und da waren ganz, ganz viele Kranke und Jesus kommt dahin und er heilt einen einzigen. Weil er einfach gemerkt hat, hey, das ist das, was der Vater jetzt gerade im Moment tut. Und ich denke, für uns ist einfach die ganz entscheidende Frage, auch gerade in diesem Zusammenhang, wie leben wir miteinander? Tun wir die Dinge, die wir dort tun, mit und durch Jesus? Ja, und vielleicht geht's ja jetzt so, dass es sagt, ja, das klingt jetzt aber schon irgendwie ziemlich unpraktisch. Also was heißt denn das jetzt? Tun wir die Dinge mit und durch Jesus? Was heißt denn das konkret? Aber ich denke, auch da gibt uns Paulus eine Antwort in Römer 12, in der Stelle, die wir gelesen haben. Paulus sagt dort, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Und diese Antwort, die Paulus hier gibt, das hat für mich so zwei Komponenten. Zum einen ist diese Veränderung, die Gott in uns bewirkt, das ist eine geistliche Frucht. Das ist was wir nicht irgendwie durch menschliche Anstrengung produzieren können. Das können wir nicht machen. Das macht Gott in uns oder er macht es nicht. Aber es ist nicht die Frage, wie sehr du dich jetzt dafür abmühst und anstrengst und irgendwas. Und gleichzeitig, wenn Gott das in dir bewirkt, wenn Gott diese Dinge in dir tut, dann wird er dir die Ressourcen geben, das Ganze umzusetzen. Gott wird dir Kraft geben für die Dinge, selbst wenn es im Einzelfall anstrengend ist. Ja, das heißt ja nicht, alles geht von allein, aber es heißt einfach, Gott gibt dir die Kraft dafür. Und vor allem auch, du wirst ein Gespür dafür haben, wo bin ich jetzt gerade gefragt, wirklich für Menschen da zu sein, mich zu verschenken. Und wo ist es auch einfach dran zu sagen, nee, jetzt muss ich mal wirklich Zeit mit meiner Familie verbringen, jetzt muss ich mal mich um andere Dinge kümmern, die in meinem Leben wirklich genauso wichtig sind. Die Dinge tun, die Jesus tut und mit und durch Jesus handeln. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist für mich, damit das passiert, damit Gott diese Veränderung in unserem Herzen bewirken kann, diese Umwandlung unserer Denkweise, ist es, glaube ich, wirklich eine Voraussetzung, dass wir eine innere Bereitschaft dafür haben. Als Martin Buchwitz hier gepredigt hat vor, ich glaube, das war schon vor der Sommerpause, da hat er davon gesprochen, hier von der Erweckung des Herzens. Das ist eigentlich dieser Gedanke. Will ich das wirklich oder will ich es nicht? Und Gott respektiert unseren Willen, unsere Entscheidung sehr viel mehr, als wir uns das manchmal vorstellen können. Also im Hinblick auf die Gemeinde ist die Frage, ist es mir eigentlich wichtig, dass wir in der Gemeinde wirklich so leben, wie Gott sich das vorstellt, oder geht es mir eher so, dass ich sage, ja, das wäre schon schön, aber Ja, eigentlich ist es mir auch nicht so dringend. Eigentlich ist es mir relativ wurscht. Bin sozusagen, näher mich schon dem Ende. Ich weiß, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Vorletzter Gedanke, so, man kann es vielleicht auch damit vergleichen, diese beiden Komponenten. Wenn du so über, an dieses ganze Thema Anbetung denkst und das Thema Gegenwart Gottes, auf der einen Seite ist es so, also klar, Gott ist immer überall, er ist ja allgegenwärtig, aber wir erleben nicht überall, dass die Gegenwart Gottes im gleichen Maße. Und diese Gegenwart Gottes, das ist nichts, was wir produzieren können. Wir können nicht auf den Knopf drücken und dann hat Gott dem zu folgen, sondern er ist souverän und tut und lässt, was er will. Aber auf der anderen Seite, was wir durchaus tun können, ist zum Beispiel in der Anbetung zu sagen, wir strecken uns wirklich nach dieser Gegenwart aus. Wir sehnen uns danach, wir machen einen Raum auf, in dem Gott gegenwärtig sein kann und wir werden das immer wieder erleben, dass Gott diesen Raum füllt. Und dass wir wirklich Gegenwart Gottes auch in einem anderen Level erleben können. Und das ist so dieser, ja, dieser Zweiklang. Auf der einen Seite, Gott ist souverän und tut, was er eben tut. Und das können wir nicht produzieren. Aber auf der anderen Seite macht es wirklich einen Unterschied, ob wir uns danach ausstrecken und sagen, ich wünsche mir dort an dem Punkt, Gott zu erleben. Oder, naja, eigentlich ist es mir nicht so wichtig. Und das gilt eben auch fürs Miteinander in der Gemeinde. Ist es mir wirklich wichtig, als Gemeinde zu sagen, hey, wir wollen diese Chance bieten für Leute, die kommen, dieses Zuhause, diesen Schatz zu erleben und mir von Gott zeigen zu lassen, was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten, wozu ruft mich Gott oder ist es mir eben nicht so wichtig? Und ich will, merk so, ich will da einfach bei mir selber anfangen. Ich bin so, was mich da immer so ein bisschen herausfordert, ich bin ein fürchterlich schlechter Smalltalker. Also ich merke immer, ich gehe auf fremde Leute zu und ich hoffe immer, dass es jemand, der ein guter Smalltalker ist, weil wenn wir beide schlechte Smalltalker sind, dann wird es manchmal echt krampfig. Ich merke so, ich bin jemand, ja, Leute geben immer wieder so das Feedback, so, ach, naja, der Christian, der ist so distanziert und an den kommt man so schwer ran und so. Und wo ich so sage, will ich eigentlich gar nicht, aber ich merke so, das macht es mir dann auch nicht leichter, auf Fremde zuzugehen, weil ich immer denke, so, oh, denkt der jetzt, was ist denn das für ein unterkühlter Klotz oder keine Ahnung. Aber ich merke einfach, hey, ich will an dem Punkt mich Gott einfach echt zur Verfügung stellen. Ich will den Segen, den ich vor 30 Jahren dort empfangen habe, echt weitergeben an Menschen. Und deswegen bete ich einfach regelmäßig, Jesus, ich erlaube dir, mein Herz so zu verändern, meine Denkweise so zu verändern, wie du das möchtest. Mach mir wichtig, was dir wichtig ist. Zeig mir, womit du mich heute gebrauchen willst. Zeig mir, wo ich heute für jemanden eine Ermutigung sein kann, jemand was Gutes tun kann. Und es ist einfach meine Sehnsucht, dort an dem Punkt zu wachsen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass hoffentlich Menschen in unserer Gemeinde was Ähnliches erleben können, wie ich das vor 30 Jahren damals erlebt habe, irgendwie 2, 3 Wochen, nachdem ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und im Hinblick auf die Zeit möchte ich jetzt nicht irgendwie eine so die klassische Ministry-Zeit machen. Ich möchte aber trotzdem irgendwie die Gelegenheit geben, da auf das Ganze zu reagieren, wenn du das möchtest. Und zwar, ja, wäre mein Vorschlag, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Ansagen, Dinge oder so, die Mahl und Zeit, okay, kann man dann nach dem Segen machen. Ich würde euch jetzt gleich im Anschluss einfach einladen, dass wir alle zusammen aufstehen und ich würde dann einfach stellvertretend, also für mich und stellvertretend für uns alle beten. Und wenn du das möchtest, bist du einfach eingeladen, dich einzuklinken in das Gebet. Das ist aber natürlich einfach deine freie Entscheidung. Also, das soll sich jetzt auch wirklich keiner unter Druck gesetzt fühlen. Ja, wie gesagt, lasst uns doch mal alle aufstehen zusammen.